Mystik und Widerstand 4. Mystik ist Widerstand. Gewalt und Gewaltlosigkeit. Ich steige mal ein mit einer kleinen Einleitung zu Mystik und Christentum. Ich wiederhole mich jetzt, mache es aber trotzdem, damit es in eure Köpfe geht und auch für die, die jetzt quasi den ersten Teil oder das erste Mal einen Teil davon hören. Mystik schafft ja ein neues Verhältnis zu den Dingen um uns her. Auch da wiederhole ich mich, Mystik schafft ein Ausbrechen aus vermeintlichen Mauern, in denen wir selbst irgendwie gefangen sind. Es geht um ein sich lösen vom Ego und aus sich heraustreten hin zu einem Verständnis, dass alles zusammengehört und ich ein Teil davon bin. Gleichsam ich Teil des großen Ganzen bin. Im letzten Teil ging es um das Verhältnis zu Besitz und einem Schritt in die Besitzlosigkeit. Dieser Punkt spielt bei dem heutigen Thema eine besondere Rolle, denn Gewalt ist aufs Engste verwoben mit Besitz. Sei es in materieller Hinsicht oder auf Beziehungsebene. Ich zitiere noch einmal, wie es letztes Mal auch schon Franz von Assisi: Herr, wollten wir etwas besitzen, so müssten wir auch Waffen zu unserer Verteidigung haben. Daher kommen die Streitereien und Kämpfe, die so mannigfach die Liebe Gottes und der Mitmenschen behindern. Darum wollen wir nichts Zeitliches in der Welt besitzen. Ich spreche einerseits über Gewalt, weil es allgegenwärtig ist. Und auch, weil es sich ja ziemlich problemlos in der christlichen Religion finden lässt. Ne? Dazu muss man nicht erst zurückgehen ins Mittelalter, wo irgendwelche Hexenverbrennungen oder diverse Foltertode von irgendwelchen Ketzern stattgefunden haben. Reicht ein Blick nach Amerika, um zu sehen, dass heute Menschen, die sich auch als Christen bezeichnen, offen zum Kampf aufrufen. Und ich meine damit keinen geistlichen Kampf, sondern einen militärischen und das Ganze religiös begründet. Der Bibelbastelbogen gibt auch eine Menge her für solche Ansichten. Die große Frage ist aber, wie überzeugend sowas sein kann. Und genau so ist es auch bei einer Bibelauslegung, die sich für Gewaltlosigkeit einsetzt. Wie gut kann es überzeugen? Biblische Aussagen sind nicht einheitlich. Und doch empfinde ich die Stoßrichtung beim Thema Gewalt als sehr klar. Darüber können wir gerne noch ins Gespräch kommen, im Übrigen. Ich lese mal einige Texte dazu vor. Selig die Gewaltlosen, sie werden das Land erben, sagt Jesus am Beginn der Bergpredigt. Ein Stück später, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Auch die Bergpredigt. Da sagte Jesus zu Petrus: Steckt das Schwert weg, als Jesus selber angegriffen wird. Petrus aber und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser letzte Vers fällt fast ein bisschen aus der Reihe. Ich habe ihn reingenommen, weil er in Bezug auf staatliche Vorgaben und Gewalt eine enorme Rolle spielt. So, auf dieser Grundlage stehen bis heute viele christliche Strömungen und begründen Gewaltfreiheit damit. Ich spanne nochmal eine Brücke zur Mystik, aus der sich Gewaltfreiheit wie folgt ableitet. Wenn ich oder du eine mystische Erfahrung machst, ne? wenn ich ein Ergriffensein erlebe, indem ich spüre, dass alles um mich her aus der Hand eines Schöpfers kommt. Ich, alle meine Mitmenschen, jedes Tier, jede Pflanze, alle Luft zum Atmen und ich ein Teil dieses großen Ganzen bin. Nicht nur theoretisch, sondern ich spüre es in einer mystischen Erfahrung. Ist eine logische Konsequenz, dass ich keine schadende Gewalt ausübe, denn ich schade mir selbst damit. Ich finde dieses Sprechen vom Einssein, das ja jetzt schon immer wieder mal kam, hat manchmal fast einen esoterischen Hauch, zumindest höre ich das so. Deshalb will ich es nochmal deutlich machen, dass es dafür einen biblischen Hintergrund gibt. Ich habe einfach mal eine Stelle rausgegriffen aus dem Johannesevangelium, in der Jesus spricht: Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sowas wie Gewaltfreiheit auf einer Metaebene zu besprechen, auf irgendeinem theoretischen Überbau, ist im Gegensatz dazu, wenn konkrete Situationen vor Augen stehen, ziemlich leicht. Gewaltfreiheit muss aber in konkreten Situationen besprochen werden, um überhaupt tragfähig zu sein. Ein bloßer Überbau ist nett, kann für den Kopf auch helfen, aber bloße Theorie hilft dann nicht weiter. Einer der schwersten Vorwürfe, der Pazifisten oder Vertretern von Gewaltfreiheit entgegengebracht wird, ist ungefähr der: Du willst doch nur deine Hände in Unschuld waschen. Du willst dich doch nur sauber halten und du drückst dich eigentlich davor, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein schwerer Vorwurf. Der hat Gewicht, dem muss man erstmal was entgegnen. Wenn ein Mensch eine solche Gesinnung oder eine gesinnungsethische Position ist das ja, wenn jemand so eine Gesinnung vertritt, bei der es nur darum geht, das eigene Ich, nach dem Motto, keine Gewalt, egal welche Konsequenzen daraus entstehen, damit bin ich raus aus der Sache, ich trage dafür keine Verantwortung. Wenn jemand so eine Gesinnung trägt oder so eine ethische Haltung einnimmt, ne, dann stimmt der Vorwurf natürlich voll und ganz, da drückt sich jemand um Verantwortung. Und ich finde auch, eine solche Haltung ist unvereinbar mit einem sich aus der Mystik speisenden und auch mit einem aus dem christlichen Glauben speisenden Verständnis von Gewaltfreiheit oder Pazifismus. Bei einer solchen Haltung, wie ich sie gerade beschrieben habe, geht es ja eben genau nur um mich, nur ums Ego. Ich mache mir die Finger nicht schmutzig, das ist alles. Ich werfe es nochmal an, für einen besseren Überblick. Auf Gewalt zu reagieren, macht immer schmutzig. Sei es durch Gegengewalt oder durch Gewaltfreiheit. Das ist wohl die schwerste Einsicht bei dem Thema überhaupt. Gleichzeitig sehe ich es extrem kritisch, dass Verantwortungsübernahme häufig gleichgesetzt wird mit Gegengewalt. Ich sehe es deshalb kritisch, weil häufig so getan wird, als wäre das die Handlung der Guten, nach dem Motto: Guckt, wir lassen niemanden alleine, wir verteidigen euch, wir setzen uns ein, wir schlagen zu. Ich werde noch ausführlicher darauf eingehen, ich sehe beide Haltungen sehr kritisch. Am Ende steht die Frage, aber was hilft denn besser? Ich sagte eben, es braucht konkrete Situationen, es muss irgendwie konkret sein und deshalb gucken wir jetzt mal auf eine konkrete Situation. Es ließen sich ja einige finden, so in der Geschichte des Christentums, auch außerhalb, die für Gewaltfreiheit stehen. Ich habe vorhin schon kurz von Franziskus gesprochen. Ich möchte aber mal einen rausgreifen, der wahrscheinlich vielen im Begriff ist und der auch in den vergangenen Jahren wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Und das tue ich einerseits, um mal einen Blick dafür zu geben, wie Pazifismus praktisch aussehen kann, und andererseits auch, um die Wichtigkeit der Mystik bei einer solchen Haltung zu unterstreichen. Es geht um Martin Luther King. Dazu habe ich mal einen Text ausgewählt aus dem Buch, das Impulsgeber ist für diese Reihe. Und Miri wird so lieb sein und uns den Text mal vorlesen, damit ich nur echt die ganze Zeit spreche. Ich finde, dieser Text stellt ganz stark die Verbindung zwischen mystischer Erfahrung und einer pazifistischen Haltung bei King dar.
So, ich lese aus Dorothee Sölle, Mystik und Widerstand. Unsere Waffe ist, keine zu haben. Martin Luther King. In einem meiner New Yorker Seminare über Mystik und Widerstand kam ein Student auf mich zu und wollte Martin Luther King behandeln. Ich fragte etwas verwirrt: King, großartig, aber ein Mystiker? Er fragte mich, ob ich das Küchentischerlebnis kenne. Ich hatte keine Ahnung und lernte auf diesem Weg etwas über die dunkle Nacht der Seele im Leben von King. Alles begann, als im Dezember 1955 eine 42-jährige schwarze Näherin im Bus von der Arbeit nach Hause fuhr. 40% der Einwohner von Montgomery waren Schwarze, aber in den Bussen war vor allem Platz für Weiße reserviert. Frau Rosa Parks saß im Negerabteil. Als mehr Leute einstiegen und der Fahrer ihr befahl, einen Platz einem Weißen zu überlassen. Sie war müde und blieb sitzen. Der Fahrer rief einen Polizisten herbei, der sie festnahm und wie üblich ins Gefängnis steckte. Ich war nicht nur von der Arbeit müde, ich war es vor allem leid, so würdelos herumgestoßen zu werden, schreibt sie in ihren Lebenserinnerungen. Sie war ehrenamtliche Sekretärin einer antirassistischen Organisation, die zu Ehren Abraham Lincolns schon 1909 gegründet worden und für Rechtshilfe und Wahlregistration zuständig war. Am Abend nach der Verhaftung dieser sehr respektierten Frau lud der junge Pfarrer King bekannte und einflussreiche schwarze Bürger in seine Kirche ein. Die Stimmung war explosiv. Ein Busboykott wurde beschlossen. Die meisten schwarzen Bürger folgten dem Boykottaufruf. Er dauerte ein Jahr an, die Busse fuhren leer herum, Taxifahrer beförderten die Streikenden für den Buspreis zu ihren Zielen. In der Zeit wuchs der baptistische Pfarrer King in die Rolle des Sprechers für die lokale Bürgerrechtsbewegung hinein und zugleich in die Bedrohungen und Ängste, die dem gebildeten Sohn eines Baptistenpfarrers noch nicht begegnet waren. Sein Vater hatte ihm beigebracht, dass niemand einen Sklaven aus dir machen kann, solange du nicht wie ein Sklave denkst. Im Januar 1956 geriet Martin Luther King zum ersten Mal ins Gefängnis. Der Vorwand der städtischen Behörde war, dass er 30 statt der erlaubten 25 Meilen gefahren sei. Auf dem Weg zum Gefängnis bekam er es mit der Angst zu tun. Sie fuhren statt auswärts. Ging es zu einem Ort, wo man ihn lynchen konnte? Wenige Monate zuvor war ein schwarzes Kind von 14 Jahren entführt und sadistisch ermordet worden. Die drei weißen Täter blieben straffrei. King hatte Grund genug, Angst zu haben und erleichtert zu sein, als er nur in das verwahrloste, nach Urin stinkende, mit Obdachlosen, Landstreichern, Alkoholikern und Straftätern überfüllte Gefängnis kam. Vergiss uns nicht, riefen sie ihm zu, als er mit einer Kaution ausgelöst wurde. Zu Hause war nichts besser. Die Familie erhielt zwischen 30 und 40 Telefonanrufe und Hassbriefe pro Tag. Hau ab, verschwinde, der Ku Klux Klan. oder ihr Nigger bringt euch selbst in einen schlechten Ort. Wir brauchen einen Hitler und wir werden einen haben, um unser Land zu säubern. Martin und Coretta konnten das Telefon nicht herausziehen, weil sie auf Anrufe ihrer Freunde angewiesen waren. Und so sprangen sie jedes Mal auf und hörten sich die Drohungen, den Hass und unsägliche Obszönitäten an. Ein weißer Freund hatte King berichtet, dass es einen seriösen Mordplan gebe. Er wusste nicht mehr aus noch ein. Erschöpft kehrte er von einem der Treffen zurück und ging ausgefroren von einem langen Tag schlafen. Wieder ging das Telefon, er nahm den Hörer auf und hörte eine hässliche Stimme sagen, »Hör zu, Nigger, wir haben dir alles genommen, was wir von dir wollen. Noch vor nächster Woche wird es dir leid tun, dass du jemals nach Montgomery gekommen bist.« Martin konnte es nicht mehr ertragen. Er stand auf und wanderte im Flur auf und ab. Er fühlte zum ersten Mal Todesangst. Er ging in die Küche und machte sich einen Kaffee. Dann setzte er sich an den Küchentisch und überlegte, wie er aus Montgomery herauskommen, heraus könnte, ohne als Feigling dazustehen. Es gab keine Alternative. Er musste weg. Er dachte an seinen Vater. Er war gerade 27 Jahre alt. Etwas in ihm sagte, du kannst deinen Vater jetzt nicht anrufen. Er ist in Atlanta, 157 Meilen entfernt. Du musst das Etwas anrufen, dieses Wesen, von dem dein Vater dir erzählt hat, diese Kraft, die einen Weg findet, wo kein Weg ist. Und ich entdeckte damals, bekannte King später, dass Religion wirklich ist und ich Gott für mich selbst kennen musste. Über den Küchentisch gebeugt, fing er zu beten an. Ja, ich stehe für das, was ich für richtig halte. Die Leute erwarten Führung von mir und wenn ich ohne Stärke und Mut vor ihnen stehe, dann werden sie schwanken. Ich bin am Ende meiner Kräfte, ich habe nichts mehr übrig. Ich bin bis zu dem Punkt gekommen, wo ich nichts mehr ertragen kann. Später hat er selbst erzählt, was dort am Küchentisch in Montgomery in ihm geschah. Es schien in diesem Augenblick, dass ich eine innere Stimme hören konnte, die sagte, Martin, steh auf. Für Recht. Steh auf für Gerechtigkeit. Steh auf für Wahrheit. Und siehe, ich will bei dir sein bis zum Ende der Welt. Ich hörte die Stimme Jesu, die mir auftrug, weiterzukämpfen. Er hat dann ein Lied aus der schwarzen Kirchenfrömmigkeit gehört oder gesungen. He promised never to leave me alone. In diesem Augenblick, so erzählt King später, habe er die Gegenwart des Göttlichen erfahren wie nie zuvor. Fast plötzlich verließen mich meine Angst, meine Ungewissheit verschwand, ich war bereit, allem ins Auge zu sehen. Er hatte sich entschieden, er floh nicht, er ging nicht den leichteren Weg des Mitmachens. Freiwillig übernommenes Leid hat eine verändernde Kraft. Später hat King erklärt, was er damit meinte. Er ging davon aus, dass die Gesellschaft krank sei am Rassismus, am Hass, an der Sucht, Privilegien und Vorteile für sich zu behalten. Diese Krankheiten werden nicht allein dadurch geheilt, dass wir versuchen, das Elend bekannt zu machen, dass wir hungernde Kinder in Afrika fotografieren. Die Krankheiten werden heilbar, wo Minderheiten tatsächlich aufstehen für Gerechtigkeit in den Handelsbeziehungen, wo sie sich von Misserfolgen und Lächerlichkeit, vom zu wenig sein und vom unsichtbar gemacht werden, nicht kleinkriegen lassen. als weiße Rassisten auf der Veranda von Kings Haus eine Bombe warfen, strömten aufgebrachte Schwarze in Scharen zusammen, mit Pistolen, Messern, Knüppeln und Steinen bewaffnet. Als King nach Hause kam, beschwor er die Menge, nicht mit Gewalt auf die Gewalt zu antworten. Ja, Gewalt mit Gewalt, Bomben mit Bomben, Tötung mit Tötung erwidert, löst keine Probleme, sondern begibt sich auf das Niveau seiner Gegner. Er riet den aufgebrachten Leuten, ihre Gewehre nach Hause zu bringen oder sie ins Meer zu werfen. Unsere Waffe ist, keine zu haben. Als ich zu der Ansicht kam, als Vertreter eines gewaltfreien Umgangs mit Menschen könnte ich keine Bewaffnung, kein Gewehr mehr besitzen, musste ich mich direkt mit den Problemen meines Sterbens auseinandersetzen. Ich tat es und von da an brauchte ich kein Gewehr mehr. Ich hatte auch nur noch selten Angst. Letztlich muss das Gefühl der eigenen Stärke von innen kommen. King hatte Gandhi schon als Student gelesen und für ihn war Pazifismus keine Methode für Feiglinge. Randalierer nannte er reaktionär, weil sie ihren Feinden zu ähnlich seien. Er selber war ein gemäßigter Radikaler, stolz darauf, schlecht angepasst zu sein. Er trat ein für die Strategie der direkten Aktion, aber nur nach genauer Analyse der Sachverhalte. Taten sollten erst folgen, wenn so lange wie möglich Verhandlungen mit der Gegenseite versucht worden seien. Gewaltfreiheit heißt, auf das Siegenwollen zu verzichten und die Niederlage des Gegners, was auch seine Demütigung bedeutet, zu vermeiden. Die Sache des Friedens, der Gerechtigkeit und, wie heute hinzugefügt werden muss, der Schöpfung ist immer auch die Sache der Gegner. Auch sie brauchen Luft zum Atmen. Ihre Sache ist auch unsere. Jeder Geist der Feindseligkeit ist abzulehnen. Die weißen Rassisten nannten King zum Zorn einiger Mitstreiter unsere kranken weißen Brüder. Ein wichtiges Element der Gewaltfreiheit ist bei King das unverdiente Leiden, das aus Konflikten entsteht. Es geht durch Ströme von Blut, sagte King, aber wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass es nicht das Blut der Gegner ist. So gibt die Methode oder der andere Stil des Lebens in Gewaltlosigkeit gerade dem sozial Rechtlosen und Ohnmächtigen ein anderes Gefühl der eigenen Würde. Das war, tiefer als King zunächst vermutet hatte, in der schwarzen Frömmigkeit verwurzelt. Einfachheit, Klarheit, Tiefe. In Jahrhunderten von Leiden gelernt. So verstand King die Bergpredigt. Er hatte viel von dem schwarzen Theologen und Philosophen Howard Thurman gelernt, der als ein Lehrer des mystischen Weges gerade für die Enterbten und Unterprivilegierten sprach. In seinen Vorlesungen über Mystik und soziale Veränderung schrieb Thurman sich auf ein berühmtes Wort des Sozialisten Eugen Debs beziehend, es ist nicht nur der Sozialist, sondern auch der erklärte Mystiker oder der Mensch, der die Fülle der Vision Gottes sucht, der wahrhaftig sagen muss, solange es eine Unterklasse gibt, bin ich in ihr. Solange es ein kriminelles Element gibt, gehöre ich dazu. Solange noch ein Mensch im Gefängnis ist, bin ich nicht frei. Die Unterscheidung zwischen persönlicher und sozialer Selbstlosigkeit, zwischen persönlicher und sozialer Religion, die wir gewöhnlich machen, muss für immer künstlich und unrealistisch bleiben. Das Erbe dieser menschheitlichen, mystischen Tradition des Einsseins hat King aufgenommen und in seiner bewundernswerten rhetorischen Begabung für sein Volk und zugleich für dieses Jahrhundert gültig benannt. Wir werden eure Fähigkeit, uns Leid zuzufügen, durch unsere Fähigkeit, Leid zu ertragen, wettmachen. Wir werden eurer physischen Kraft mit Seelenkraft begegnen. Tut uns an, was ihr wollt. Wir wollen euch trotzdem lieben. Werft uns ins Gefängnis und wir wollen euch trotzdem lieben. Bombardiert.
Ich lese es mal zu Ende. Bombardiert unsere Häuser und bedroht unsere Kinder. Und wir wollen euch, so schwer es auch ist, trotzdem lieben. Schickt eure vermummten Gewaltverbrecher zu mitternächtlicher Stunde in unsere Gemeinden. Schleppt uns hinaus in eine abgelegene Straße und lasst uns halb totschlagen liegen. Und wir wollen euch trotzdem lieben. Wodurch ist diese Gewaltfreiheit gekennzeichnet? Das ist eine offene Frage. Ruft es einfach rein. Wodurch ist sie gekennzeichnet? Was sind die Dinge?
Augenhöhe.
Augenhöhe. Okay. Was sonst?
Liebe.
Liebe. Was noch?
Ertragen.
Ertragen. Was noch?
Hoffnung.
Hoffnung. Was noch?
Mut.
Mut.
Utopie.
Utopie.
Ja, Glaube.
Glaube. Ich fasse nochmal zusammen. Er hat noch ein paar Sachen gesagt, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Es ist zum einen eine mystische Erfahrung, aus der sich diese Gewaltfreiheit speist, bei King zumindest. Es ist gewählt. Es ist nicht aufgezwungen. Da hat sich jemand entschieden, zumindest insofern, dass ich nach so einer mystischen Erfahrung noch entscheiden kann. Es ist gewählt. Es ist eben genau nicht ein, ich schaue weg und ich halte die Füße still, weil ich keine Verantwortung übernehmen will, sondern es ist ein Unrecht wahrnehmend und Verantwortung übernehmend. Es rechnet mit dem eigenen Tod. Ein letzter Punkt, den ich für mich herausgezogen habe, ist, diese Haltung ist auf alle bedacht, auch auf Gegner. Es gibt Menschen, die aus der Illusion heraus für Gewaltfreiheit eintreten, dass sie sich damit herrschender Gewalt irgendwie entziehen könnten und dass sie damit ihrer Verantwortung Mitmenschen gegenüber gerecht werden würden. Ich halte es für falsch. Und ich wiederhole mich, es ist nicht mit christlich motiviertem Pazifismus in Einklang zu bringen. Was bei King so deutlich wird, ist, dass es ihm eben gerade darum geht, bestehendes Unrecht zu sehen und zu verändern. Nur das eben mit einer sehr, sehr großen Umsicht. Einem Wissen darum, dass Gewalt über kurz oder lang immer zu Gegengewalt führt. Immer. Und dass es niemals möglich ist, einen Krieg wirklich zu gewinnen. Dass es darum geht, Frieden zu gewinnen. Und darum, dass niemand einen Frieden mit Krieg gewinnen kann. Es geht um ein Überleben, wie er das so sagt. Ohne Frage, ne? Eine solche Ablehnung von Gewalt ist eine extreme Haltung. Im Buch wurde gerade verlesen, es ist ein gemäßigter Extremist, das würde ich nicht so sehen. Das ist eine extreme Haltung. Eine Haltung, die damit rechnet und in Kauf nimmt, dass das eigene Leben ein gewaltsames Ende erfährt. Damit rechnet. Und ich halte es für einen richtigen Weg. Ich weiß aber auch, dass sich niemand einfach so für einen solchen Weg entscheidet. Auch deswegen spreche ich über Mystik. Eine solche Standhaftigkeit speist sich ja nicht einfach aus sich selbst, aus uns selbst, aus mir selbst. Die ist immer begleitet von einem tiefen Vertrauen, das wir als Christen Gott bezeichnen und für das andere Menschen andere Begriffe haben. Und es ist ein Geschenk, das Menschen zuteil wird und nach dem wir uns nur ausstrecken können. Und ich glaube, es braucht sehr viel Ehrlichkeit vor Gott, auch mit dem Wissen um die eigenen Grenzen oder die vermeintlichen Grenzen. Ich spüre und erahne hier zumindest meine eigenen. Machen wir einen kleinen Cut. Es besteht ja als in Deutschland lebender Mensch durchaus die Möglichkeit zu sagen, eigentlich interessiert mich das Thema überhaupt nicht. Es muss niemand mehr zur Bundeswehr. In unserem Land gibt es seit Jahrzehnten keinen Krieg. Und könnte auch sagen, eigentlich bin ich in meinem ganzen Leben vielleicht noch nie in einer Situation begegnet, in der ich vor der Frage stand, ob ich jetzt Gewalt anwende oder nicht. Kann ja sein. Wenn das so ist, ist irgendwie nachvollziehbar, dass dieses Thema jetzt für manche Menschen vielleicht eher ein Randthema ist. Dazu nur ein kurzer Impuls, den ich jetzt nicht weiter vertiefe, den ich aber für so wichtig halte, dass ich nur kurz sagen will. Gewalt ist alltäglich und in jedem Leben gegenwärtig. Ob dir das bewusst ist oder nicht, ob mir das bewusst ist oder nicht. Sei es durch Sprache, sei es durch Autoritäten, ich denke da an Eltern, Lehrer, Vorgesetzte, die immer wieder in irgendeiner Form psychische oder physische Gewalt anwenden. Insofern ist es auch in Deutschland für jeden Menschen ein relevantes Thema. Ob sich das so anfühlt oder nicht, steht auf einem anderen Papier. Ein anderer Punkt, den ich gerne zu bedenken geben möchte, ist, Deutschland hat eine Bundeswehr. Wozu hat sie diese Bundeswehr? Zur Abschreckung und zur Verteidigung mit Waffengewalt. Es ist noch nicht allzu lange her, dass es eine Wehrpflicht gab und es ist hochaktuell, dass aber tausende Euro in diese Bundeswehr investiert werden. Wir tragen in einem demokratischen Staat alle Verantwortung, ob wir das wollen oder nicht. Deshalb ist es relevant. Jetzt ist es ja wahrscheinlich so, dass es auch unter uns Menschen gibt, die mit dieser ganzen Mystikgeschichte irgendwie nicht so viel anfangen können. Und wenn es dann noch solche Sachen sagt, wie eine solche pazifistische Haltung, wie die Martin Luther King eingenommen hat, ist eigentlich auch ein Geschenk. Ist es wahrscheinlich noch mal schwerer, da jetzt irgendwie anzuknüpfen. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass dann schnell so ein Gedanke aufkommt, wie, naja, habe ich da jetzt Pech gehabt, wenn ich mystisch nicht empfänglich bin oder mir das irgendwie schwerfällt, mit dem Thema überhaupt warm zu werden. Und vielleicht kommt noch mal so ein Gedanke dazu, wie, eigentlich wäre ich gerne Pazifist, aber wie soll das denn gehen? Dazu möchte ich gerne so abschließend quasi gelöst von der Mystik zum Pazifismus noch etwas sagen. Eine Inspiration dazu hat mir ein kleines Buch geliefert von einem Autor mit dem wahrscheinlich am deutschesten Namen überhaupt, Olaf Müller. Pazifismus, eine Verteidigung. Ich habe es mir zugelegt, als der Krieg in der Ukraine begann und nachdem ich gemerkt habe, dass nach und nach Menschen, auch Menschen, die ich sehr schätze, ihre pazifistische Haltung fallen lassen. Und das hat mich damals sehr schockiert und ehrlicherweise habe ich mich gefragt, ob ich nicht vielleicht doch zu der Sorte gehöre, die sich einfach vor Verantwortung drückt. Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass das nicht so ist. Ich hoffe sehr, dass ich da ehrlich genug mit mir selber bin und es kein Schönreden ist. Aber ich möchte mal ein paar Erkenntnisse sagen, die ich so aus diesem Buch gezogen habe. Dieses Buch tritt ein für einen pragmatischen Pazifismus. Zuerst mal eine Grundeinsicht im Pazifismus, in der ganzen Frage nach Gewalt. Es werden immer wieder zwangsläufig Wenn-Dann-Sätze angewandt. Was soll das bedeuten? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich nicht zuschlage, dann wird es mein Gegenüber tun. Oder wenn wir nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen, dann wird das angegriffene Volk seiner Freiheit beraubt, zu großen Teilen getötet und oder unterdrückt. Und so weiter und so weiter. Aber umso größer ein Konflikt ist, sei es eine Prügelei, zu der ich komme, eine militärische Auseinandersetzung von Staaten, was auch immer, umso größer dieser Konflikt wird, umso schlechter lässt sich irgendein Ereignis wirklich voraussagen, weil so viele Parteien daran beteiligt sind, dass null absehbar ist, was passiert. Kein Mensch kann das irgendwie schaffen. Es geht nicht. Und das Menschenbild ist entscheidend bei dieser Voraussage. Menschen mit einem negativen Menschenbild tendieren dazu, eher Schlechtes vorauszusagen. Menschen mit einem positiven Menschenbild tendieren dazu, eher eine positive Aussage zu treffen oder einen positiven Ausgang vorauszusagen. Ich fasse das nochmal zusammen. Bei der Frage, ob Gewalt angewendet werden sollte oder nicht, um Schaden so gering wie möglich zu halten, sind wir auf Spekulationen angewiesen, die umso unzuverlässiger werden, umso komplexer die Situation ist und entscheidend beteiligt ist das Menschenbild bei diesen Aussagen. Kurzum, welche Konsequenzen sich aus gewaltsamen Eingriffen ergeben, ist überhaupt nicht abschätzbar. Es ist Spekulation. Gleichzeitig ist es so, dass Menschen eher dazu neigen, aktiv Sachen zu verändern als passiv. Egal, ob das wirklich besser ist oder nicht. Da müsst ihr jetzt nicht an Gewalt oder Gewaltfreiheit denken. Ganz banales Beispiel. Es fällt Menschen viel, viel, viel leichter, auf ein E-Auto umzusteigen, anstatt zu sagen, ich habe kein Auto. Was ökologisch sinnvoller ist, ist völlig klar. Doch ist der Schritt für eine große Mehrheit der Menschen leichter. Lässt sich auf ganz viele Sachen spinnen, könnte man sowas erzählen wie Reiche investieren unheimlich viel Geld in Küchenartikel, die vermeintlich stromsparend und ökologisch sinnvoll sind und treiben damit aber Abfall total in die Höhe, weil sie dementsprechend alles entsorgen. Die Personen werden sich total gut fühlen, eher zum Aktivismus neigen, anstatt zu sagen, passiv, ich halte mich zurück. Was Fragen eines gewaltsamen Eingreifens betrifft, so gehen Befürworter immer davon aus, dass diese Gewalt einen geringeren Schaden verursachen würde, als ein Nicht-Eingreifen. Wir machen es mal an einem aktuellen Beispiel. Tote Soldaten. Im Ukraine-Krieg stand August 23. 500.000. 500.000. Tote Zivilisten. Stand Dezember 23, 10.000, ungefähr 600 Kinder. Schaden fürs Leben an Soldaten, für Familien, für Kinder, unermesslich. Überhaupt nicht abschätzbar. Ich sag mal, das muss eine pazifistische Haltung erstmal toppen. Das sind große Zahlen, sehr, sehr große Zahlen. So, worauf will jetzt dieser pragmatische Pazifismus hinaus? Schlicht darauf, dass es sinnvoller ist, eben pragmatischer gewaltfrei zu agieren. Weil nach diesem Ansatz der Schaden geringer ausfällt. Pragmatischer Pazifismus würde genauso einen Wenn-Dann-Satz bilden. Es geht nicht, es sind ja keine Hellseher. Der könnte ungefähr so lauten, wenn wir einen Plan erstellen, wie wir uns als Land pazifistisch in einer Angriffssituation verhalten, dann werden wir sehr wahrscheinlich einen geringeren Schaden erleiden und weniger Geld ausgeben, als wenn wir versuchen, uns militärisch zu verteidigen. Fakt ist, Gewalt und Kriege gibt es seit Jahrtausenden. Fakt ist auch, dass es wahrscheinlich, ich habe es nicht nachgeprüft, aber dass es wahrscheinlich kein Land gibt, das noch nie die Folgen eines Krieges hat zu spüren bekommen, und die Folgen waren schrecklich. Fakt ist auch, dass ein sogenannter souveräner Staat nie besteht ohne ein Militär. Immer bezwecken zu sagen, seht, Achtung, wir können uns verteidigen. Immer ist es eine Drohung, Gegendrohung, Teufelskreis, Aufrüstung. Aufrüstung, Aufrüstung, indem wir als Deutsche gerade mittendrin sind. Für dieses Jahr, weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit solchen Zahlen auseinandergesetzt habt, ich werfe es euch jetzt mal hin, für dieses Jahr sind für einen Verteidigungshaushalt 51,8 Milliarden Euro geplant. Das sind 8% des bundesdeutschen Haushalts für einen Verteidigungshaushalt. 51,8 Milliarden. Fakt ist auch, dass es pazifistische Bewegungen gab, die schrecklich mit vielen Toten niedergeknüppelt worden sind. Und Fakt ist auch, dass es gewaltfreie Aktionen und Gruppen gab, die ohne Tod und andere Schrecklichkeiten durch solche Situationen durchgekommen sind und positive Veränderungen bewirkt haben. Okay, ich komme langsam zum Schluss. Ich halte die Zeit eigentlich für überreif, strukturell auf Gewaltfreiheit zu setzen. Und das sage ich einerseits, weil es ist für mich durch meinen Glauben als geboten empfinde. Und ich sage es andererseits, und ich glaube, das ist sehr anknüpfungsfähig für jeden Menschen, religiös oder areligiös, das aus ganz pragmatischen Gründen. Ich halte es nach Jahrtausenden des auf Gewalt Setzens für sehr angemessen, was anderes zu versuchen. Als Menschen, die nie besser vor Augen hatten, haben können, welche Folgen Gewalt und Krieg hat. Wenigstens als einen Versuch, wie eine Lehre aus dem Elend, das jeder von uns sehen kann, wenn man auf YouTube irgendeinen Krieg sucht. Ich sehe die große Aufgabe darin, wie es Menschen irgendwie gelingen kann, auch rational zu der Einsicht zu kommen, dass das Verstehen der anderen Seite irgendwie gewinnbringender ist als ein Abschrecken. Und wie kann das gelingen, sodass die eigene Angst vor dem anderen nicht die Oberhand gewinnt? Wie kann es denn gelingen, dass Liebe regiert? Ich glaube, da gibt es eine Antwort, aber können wir ja nachher noch ein bisschen diskutieren. Ich glaube, durch Vorleben. Nur durch Vorleben. Und das zum Schluss. Ich glaube, dass es bei allem Desinteresse, ne, was gesamtgesellschaftlich so am christlichen Glauben besteht, hier der Glaube unglaublich brillieren kann und dieser Gesellschaft echt was zu geben hat. Ich stelle mal ein Bibelwort an den Abschluss. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ja, so sei es, sage ich mal.